Was ist Weisheit? Der Sonntag Jubilate 2019 steht unter dieser großen Frage, was ist Weisheit? Und der Predigttext, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, ist ein weisheitlicher Text aus dem Buch der Sprüche aus dem Ersten Testament, das wir auch das Alte Testament nennen. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Die Erde war Tohu Wabohu. Es ist eine Erzählung, ein Schöpfungsmythos, der da am Beginn unserer Heiligen Schrift steht, der uns erzählt, wie die Erde in Unordnung war. Und dann werden wir mitgenommen auf eine große, weite Reise und uns wird erzählt, wie die Erde entstand, wie alles nacheinander, alles logisch aufeinander folgte und wie eins das andere bedingt und eins ohne das andere gar nicht sein kann. Der Schöpfungsmythos ist ein Bericht, eine Erzählung, die eigentlich eine Erzählung von einem Spiel ist. Mein Sohn ist ein Spielemacher. Einer, der sich immer wieder neue Spiele ausdenkt. Das sind keine Brettspiele und das sind auch sonst keine Spiele, die man irgendwie nachvollziehen kann oder wo man einen Regelkatalog dazu hat. Die Spiele entstehen und die Regeln entstehen während des Spiels. Ein Beispiel, wir gehen die Straße entlang und da ist ein dunkler Stein im ansonsten grauen Muster und der Benjamin sagt, Mama, du musst da drüber springen, das ist Lava, da darfst du nicht drauf. Ich bin ein Drache, mir kann die Lava nichts anhaben. Schon sind die Regeln klar, die Mutter muss springen und der Sohn kann gehen. Spielerisch entsteht auf diese Weise eine ganz neue Welt. Ich weiß nicht, wie viel Lava ihr schon in Lesungen gesehen habt und wie viele Drachen da schon auf der Lava standen, aber in Benjamins Fantasie entsteht diese neue Welt. Ganz spielerisch. Und er überlegt sich nicht vorher, was muss wann wie geschehen, er tut es einfach. Grenzen kennt er nicht. Höchstens die Mutter kommt und steckt sie ihm. Die Fantasie ist der Baumeister seines Spiels. Seiner kleinen Welt. Kinder können das. Kinder können sich eine Welt erschaffen, ohne dabei einen Regelkatalog haben zu müssen. Sie können einfach loslegen, einfach anfangen. Trau dich ran, fang einfach an. Dann wirst du sehen, was man alles so kann. Ein Kinderlied. Dieses Kinderlied wird uns auf der Gemeindefreizeit übrigens begleiten und war auch Themengeber. Kinder können sich eine Welt erschaffen, in der alles möglich ist. In der man eben noch ein Junge plötzlich zum Drachen wird und in der eben noch Straße plötzlich Lava fließt und die Mutter springen muss. Spielerisch entsteht die Welt. Und spielerisch entsteht auch die Welt, in der wir leben. Das Buch der Sprüche, dieses weisheitliche Buch, das in der Zeit, nachdem Israel im Exil war, entstanden ist, erzählt uns, wie die Welt entstand. Ich lese aus dem Kapitel 8 des Buches der Sprüche, zunächst ab Vers 22 bis 31 und im Verlauf geht es dann noch ein bisschen weiter. Die Weisheit stellt sich vor. Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seines Weges, noch vor seinen anderen Werken schon seit jeher. Vor ewigen Zeiten wurde ich gebildet, am Anfang, bevor die Erde geschaffen wurde. Als es noch keine Ozeane gab, wurde ich geboren, als es noch keine Quellen gab, aus denen Wasser sprudelte. Ich wurde geboren, bevor die Fundamente der Berge gelegt und die Hügel geformt waren. Gott hatte die Erde mit ihren Feldern noch nicht gemacht und auch nicht das weite Land mit seinen Ackerböden. Ich war da, als Gott den Himmel ausspannte und den Kreis des Horizonts über dem Ozean zeichnete. Ich war dabei, als er oben die Wolken befestigte und aus der Tiefe die Quellen hervorbrechen ließ, als er dem Meer seine Grenze setzte und das Wasser seine Anordnung nicht übertrat, als er das Fundament der Erde legte. Da war ich als Kind an seiner Seite. Er hatte Tag für Tag Freude an mir und ich spielte immerzu in seiner Gegenwart. Ich spielte auf seiner weiten Erde und hatte meine Freude an den Menschen. Gott hatte seine Freude an den Menschen. Die Weisheit, die aus Gott geboren ist, hatte ihre Freude an den Menschen. Und die Erde entsteht, spielerisch. Sie entsteht ohne vorher festgelegten oder für uns erkennbaren Regelkatalog. Sie entsteht ohne vorher festgelegte Grenzen. Gott spielt, Gott und die Weisheit spielen miteinander und dabei entsteht Neues, Unfassbares, Wunderschönes. Hier ein Stück Wasser, dort ein Stück Land. Berge, Täler, Seen, Flüsse. Bäume, Blumen, Kräuter. Fische, Vögel, Insekten. Tiere, die Eier legen, Tiere, die ihren Nachwuchs säugen. Und der Mensch in all seiner Schönheit und mit seinen Fähigkeiten. Er entsteht spielerisch. Die Schöpfungsgeschichte erzählt uns, wie Gott den Menschen aus einem Klumpen Lehm formte. Die zweite Schöpfungsgeschichte. Gott knetet, Gott spielt und der Mensch wird. Für mich ist es ein schönes Bild. Wenn ich mir sonst die Schöpfung vorstelle, wie das alles angeordnet ist und wie eines das andere bedingt, da braucht es doch einen großen Plan, ein Reißbrett, an dem alles gezeichnet wurde. Und am Ende ist man müde und erschöpft und braucht Ruhe. Ja, und am siebten Tag ruht Gott von all seiner Arbeit und er findet diesen Ruhetag gut. Aber ich habe mir nochmal neu überlegt, angeregt durch dieses Buch der Sprüche, vielleicht ruht Gott auch von seinem Spiel. Denn Kinder, die spielen, werden irgendwann müde. Fantasie braucht viel Energie. Fantasie ist etwas, was sehr, sehr viel in uns freisetzt und auch sehr viel aufbraucht. Die Erde entsteht. Gott und die Weisheit sind miteinander im Spiel. Die Weisheit. Was ist die Weisheit? Die Verse im Buch der Sprüche erzählen uns, dass die Weisheit aus Gott heraus geboren wurde, geschaffen. Die Weisheit, das erste Geschöpf, das Gott gemacht hat. Interessanterweise ist die Weisheit tatsächlich eine personifizierte Frau. Die Weisheit, eine Frau. In allen Sprachen übrigens. Vor allem aber im Hebräischen, und darum geht es uns ja heute Morgen, denn wir reden ja über das Erste Testament. Die Weisheit ist eine Frauengestalt. Frau Weisheit. Frau Weisheit hat ihr Haus gebaut. So geht das 9. Kapitel des Sprüchebuches los. Was ist denn Weisheit? Weisheit, weise sind die Menschen, die guten Rat geben können, die in bestimmten Bereichen kundig sind. Tatsächlich, nach alttestamentlichem Denken ist auch der Meister, die Meisterin in ihrem Fach weise. Weisheit durchaus praktisch, nicht nur vom Verstand, nicht nur kognitiv, sondern auch wirklich mit den Händen zu greifen. Weise sind die, die sich klug durchs Leben schlagen. Weisheit und Intellekt haben miteinander nicht unbedingt zu tun. Aber Weisheit und Klugheit. Frau Weisheit ist eine lebenskluge Person. Sie ist bewährt im Alltag und ihr Rat dient dem Leben. Ein Rat, der weise ist, ist ein Rat, der dem Leben dient, der dafür sorgt, dass du leben kannst, dass unsere Schöpfung weiter existieren kann. Die Ratschläge, die gegen die Schöpfung oder die dem Schöpfungsgedanken widersprechen, sind keine weisen Ratschläge, wie intelligent auch immer sie sich anhören mögen. Im Sprüchebuch verkörpert die Weisheit aufrichtige Rede und guten Rat kombiniert. Die Weisheit ist aufrichtig und sie ist klug und sie gibt guten Rat, der zum Leben dient. Die Weisheit erfreut Gott, indem sie vor ihm spielt. Sie spielt vor ihm, erfreut Gott alle Tage, so steht es im Buch der Sprüche, und sie freut sich an den Menschenkindern. Während Gott die Welt entstehen lässt, bringt die Weisheit eine Menge Freude ins Spiel. Sie steht als Bewahrerin vor Frau Torheit. Ja, Auch die Torheit ist im Alten Testament eine personifizierte Frau. Interessant, Weisheit und Torheit, beides weiblich, beides auch weiblich verstanden, und die Weisheit schützt den Menschen vor der Torheit. Sie schützt ihn, indem sie ihm den geraden Weg zeigt, den rechten Lebensweg, den, der Gott wohlgefällig ist, dem, der dem Schöpfungsgedanken, das alles einander bedingt, entspricht. Werfen wir einen Blick auf die Rolle der Frau in Israel, vor allem in der nachexilischen Zeit, also in der Zeit, als das Volk Israel wieder zurückgekommen war ins versprochene Land. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß vielleicht, ja, also Gott hatte dem Volk Israel das Land Kanaan zugesprochen und sie sind dahin gezogen und haben es eingenommen. Unterschiedliche Berichte erzählen uns das, wie das vorangegangen sein könnte. Und es gab auch eine hohe Zeit, eine Zeit der Richter, eine Zeit der Könige, und das Volk zerfällt. Und es wird, die Hohen des Volkes werden gefangen genommen und weggeführt und sitzen an den Ufern Babylons und beklagen ihr Schicksal. 70 Jahre später dürfen sie zurück in das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und in der Zeit danach, also 70 Jahre nach Babylon, etwa beginnen die weisheitlichen Sprüche. Und in dieser Zeit wird auch die Rolle der Frau in Israel neu definiert. Die Rolle der Frau. Sie ist eine gute Ratgeberin. Das Buch der Sprüche preist die kluge Frau. Sie ist eine nährende Mutter. Die Weisheit und die Frau sind nährend. Sie ist die Erbauerin des Hauses, in dem Mensch leben kann. Sie ist eine begehrenswerte Braut. So erzählen es uns die weisheitlichen Bücher. Die Frau in Israel ist das personifizierte Ideal umsichtiger Lebensführung. Wenn du wissen willst, wie Leben geht, schau dir die Frauen an. Könnt ihr glauben, dass das so in der Bibel steht? Ja, ich sehe zögern. Tatsächlich ist es aber so. Zumindest in den weisheitlichen Texten steht es so. Frau Weisheit ist Schöpfungsmittlerin. Sie ist da, bevor alles andere geschaffen war, das erste Geschöpf aus Gottes Hand. Sie ist die Weltordnungsexpertin. Mit Weisheit ordnet Gott die Welt. Mit Weisheit bezieht er eins aufs andere. Gott und Weisheit gehören zusammen. Und sie ist in ihrer Mütterlichkeit, in ihrer Weiblichkeit, die zugewandte Seite Gottes. So versteht das Alte Testament die Weisheit. Und das finde ich sehr spannend, weil uns in der Bibel immer wieder auch der ferne Gott präsentiert wird. Der Gott, den wir nicht verstehen, der schweigt oder zu schweigen scheint. Die Psalmen sind voll davon. Die Psalmen sind voll von der Frage, Gott, wo bist du? Gott, sie wollen mir ans Leder und du schweigst. Auch das Buch Hiob, auch ein weisheitliches Buch, ist voll von der Frage, wo ist jetzt Gott? Angesichts deines Elends. Der ferne Gott, die Bibel kennt ihn und ich glaube, wir alle kennen diesen fernen Gott auch. Aber die Weisheit repräsentiert den nahen Gott, Gott, der sich uns Menschen zuwendet, der uns liebt und der unser Leben ordnet und der uns zeigt, wie Leben funktioniert, der uns den geraden Weg weist, der uns an die Hand nimmt und uns unterweist. Gott und die Weisheit spielen und es entsteht eine Welt. Was undenkbar war, unvorstellbar, was sich niemals jemand hätte ausdenken können, das wird plötzlich greifbar. Das, was in keinem Kopf eines Menschen entstehen kann, weil wir Menschen immer begrenzt sind, das entsteht. Denn im Letzten kann man vieles und fast alles physikalisch erklären. Naturwissenschaften sind da wirklich gut und auch wichtig und gehören unbedingt ins Gespräch mit der Theologie. Aber es gibt immer noch ein kleines Ja, wie konnte das denn geschehen? Gott und die Weisheit spielen und es entsteht eine Welt, die undenkbar ist. Ich habe es zu Beginn gesagt, Kinder können das auch. Kinder können spielen und vergessen alle Regeln, die in sie hineingelegt wurden, wenn man sie spielen lässt. Dann wird aus dem Rasen ein tosendes Meer und aus Bäumen werden Schutzhöhlen und aus einem Stuhl wird der Mount Everest, den es zu besteigen gilt. Und je kleiner das Kind, desto höher der Mount. Kinder können das. Ich tue mich manchmal schwer damit zu spielen. Ich tue mich schwer damit, die ganzen Vorstellungen, die da sind, loszulassen und einfach drauf loszuspielen. Und zwar auch wirklich loszuspielen, nicht nur in meinem Kopf, sondern auch tatsächlich. Mich nämlich in die Denkwelt eines Kindes hineinzuversetzen, ist harte Arbeit. Wirklich harte Arbeit. Ich möchte immer wissen, wann ist das Spiel zu Ende und wer hat gewonnen und was muss man tun, um zu gewinnen. Aber Kinder denken so gar nicht. Die wollen spielen. Ja, sie wollen auch gewinnen und sie wollen auch kämpfen und so. Aber sie wollen erst mal spielen. Ich wünsche mir so sehr, dass ich weise werde und wieder Freude am Spielen entdecken kann. Aber tausend Dinge scheinen wichtiger zu sein und dieses Hineindenken in das Denken meines Kindes fällt mir doch schwer. Spielen ohne Zweck. Gott und die Weisheit spielen. Und jetzt könnte man sagen, ja, der Zweck des Spiels war ja, dass eine Welt entsteht. Wissen wir nicht. Wir kennen nur den Ausgang. Aber Gott und die Weisheit spielen und es entsteht etwas Fantastisches. Und wenn man ein Kind beobachtet, wie es anfängt zu spielen, dann entdeckt man eine ganz neue Welt. Und diese Welt hat kein Ziel und keinen Zweck, außer da zu sein und Freude zu machen. Diese Erde ist dafür geschaffen, Freude zu machen, da zu sein, das Licht groß werden zu lassen, nicht um irgendwas zu erreichen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gespielt hast, ohne ein Ziel zu verfolgen. Also ohne um gewinnen zu wollen, ohne ein Team zu bilden. Wenn du das letzte Mal gespielt hast, ohne dabei an irgendeine Zukunft zu denken, die es zu gestalten geht, oder um jemanden kennenzulernen. Beliebt sind ja Kennenlernrunden. Ich bin ein entschiedener Gegner von Kennenlernrunden. Wirklich. Aber es wird oft mit Spielen gemacht und ich lasse mich drauf ein und manchmal macht es sogar Spaß. Aber so zweckgebundene Spiele machen mir wenig Freude. Ich wünsche mir so sehr, dass wir miteinander spielen, ohne einen Zweck zu verfolgen. Und wenn ich mir dieses Buch der Sprüche angucke, dann scheint es genauso zu sein. Die Weisheit spielt vor Gott und er freut ihn und sie spielt mit den Menschenkindern und hat ihre helle Freude an den Menschenkindern. Spielen ohne Zweck. Da entwickelt sich immer wieder was Neues. Und während des Spielens entstehen die Regeln. Und während des Spielens entstehen neue Horizonte und eröffnen sich neue Welten. Und eröffnen sich plötzlich Ideen und Träume und Visionen, die man vorher nicht haben konnte, weil unsere Regeln uns viel zu festlegen. Und doch entstehen im Spiel Regeln. Aber eben im und nicht vorher. Ich habe gerade ein Spiel kennengelernt, das heißt Dynamis. Und wenn alles gut geht, wird es zur Gemeindefreizeit schon auf dem Markt sein und ich werde es schon mitbringen können. Es ist ein Spiel darum, wie Gemeinde gebaut werden kann. Und es gibt einen Regelkatalog. Selbstverständlich ist es ein Spiel, das man als Brettspiel spielt. Das Spannende war, dass ich durfte das Spiel als Prototypen spielen und während des Spielens entwickelten sich die Regeln weiter. Das war sehr, sehr spannend, weil festzustellen, dass Gemeindeentwicklung gar nicht nach festen und starren Regeln funktioniert, war für mich auch eine spannende Situation. Und es gab eine Karte, mit der konnte man alle anderen Spieler stechen. Das war die Karte der Liebe, die Liebe Gottes. Wenn die Liebe Gottes am Ende in deinem Spiel ist, dann ist egal, wie viele Mitglieder die anderen Gemeinden haben und welche Events sie gestalten und welche Pastoren sie ihnen vorstehen. Wenn die Liebe in der Gemeinde greifbar wird und bis zum Ende bleibt, hat diese Gemeinde gewonnen. Ein starkes Spiel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich fand es spannend, dass eben doch während des Spielens Regeln entstanden sind. Gott und die Weisheit spielen und es entsteht eine neue Welt. Erstmal nur, um da zu sein und Freude zu machen. Und doch gibt es am Ende der Schöpfungserzählung eine Regel, nämlich macht euch die Erde zu eigen. Bebaut sie, bewahrt sie, schützt und pflegt sie und sorgt dafür, dass alles im Einklang bleibt. Die Regeln, die einzige Regel, die Gott hier vorgibt, ist, tut das, was dem Leben dient. Seid achtsam, sorgsam und demütig mit der Schöpfung. Gott und die Weisheit spielen und es entsteht eine neue Welt. Und die Weisheit hat ihre helle Freude an den Menschen. und sagt: Darum, ihr Söhne und Töchter, hört auf mich. Glücklich zu preisen sind alle, die auf meinen Wegen bleiben. Hört auf die Unterweisung, damit ihr weise werdet, schlagt sie nicht in den Wind. Glücklich zu preisen ist, wer auf mich hört, wer Tag für Tag wachsam an meinen Türen steht und an meinen Torpfosten auf mich wartet. Denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und der Herr hat Freude an ihm. Doch wer mich verpasst, trägt schweren Schaden davon. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wir sind eingeladen, mitzuspielen, mit der Weisheit. Und wir werden glücklich gepriesen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns darauf einlassen, mit der Weisheit zu spielen, nach ihren Ideen und Vorstellungen, nach ihren Regeln. Glücklich zu preisen ist, wer sich auf das Leben einlässt. Voller Erwartung, voller Neugier und Hingabe. Denn die ganze Schöpfungserzählung ist eine einzige Erzählung voller Neugier und Hingabe. Weisheit. Weisheit ist, ich sagte es zu Beginn, die kluge Lebensart. Sie gibt sich hin und ist voller Liebe, und zwar Liebe für das Leben. Das Leben im Ganzen. Nicht nur das Leben in den Grenzen, die wir uns stecken. Die Weisheit lädt uns ein, unsere eigenen Grenzen zu überwinden und zu gucken, was gibt's denn da noch? Lasst uns spielen, ohne dass wir schon gleich wissen, wie das Spiel ausgehen muss. Die Weisheit lädt uns ein, in Verantwortung vor Gott und dem Schöpfer zu leben, vor Gott, dem Schöpfer und der Schöpfung, Entschuldigung, zu leben. Sie lädt uns ein, zu leben mit der Fähigkeit, den anderen so zu lieben, wie du dich selbst liebst. So, wie Jesus es getan hat. Voll Weisheit. Jesus hat niemals geguckt, welches Schandmal der Mensch trägt, der ihm gegenübersteht, wie andersartig er ist, wie seine Stellung vor den Menschen ist. Jesus hat immer den Menschen als von Gott geliebtes Geschöpf gesehen. Ja, auch der ist von Gott geliebt, den du nicht lieben kannst. Wir sind eingeladen, spielerisch dem anderen zu begegnen, spielerisch dem Neuen zu begegnen, spielerisch unsere Grenzen zu erweitern, neugierig zu sein und offen zu sein und zu sehen, wie kostbar das Leben, wie kostbar die Schöpfung ist. Es fällt mir wirklich manchmal schwer, mich aufs Spielen einzulassen. Ich verliere so ungern, das ist ganz eindeutig, aber ich bin nicht so sehr geschickt darin, strategisch zu sein. Aber wenn ich mich darauf einlasse zu spielen, wenn ich den Regeln meines Sohnes folge, des kleinen Spielemachers, dann kommt auch in mir eine unglaubliche Kreativität raus. Und dann ist da Lava und dann kann durch einen Zauberspruch die Lava zu einem festen Felsen werden, auf dem ich stehen kann. Und dann bin ich stärker als der Drache und der Drache kann mir gar nichts anhaben. Und immer wieder und immer wenn wir spielen, sind wir nur auf eine Sache aufmerksam gemacht. Nur eine Sache müssen wir beherzigen, eine einzige Regel. Rückbezogen zum Schöpfer zu sein und damit zur Weisheit. Bin ich noch auf deinem Weg, Herr? Folge ich noch dem Weg, den du mir zeigst? Bin ich auch im Einklang mit der Liebe, die du mir geschenkt hast, mit der Weisheit, die ausgegossen ist über uns Menschen? Ist es noch die Liebe zur Schöpfung? Und leide ich noch, wenn die Schöpfung leidet? Ist es noch die Liebe zum Nächsten und das Bedürfnis, selbst Nächster zu werden? Ist es noch die Liebe zu Gott, dem Schöpfer, und Dankbarkeit, dass ich in seiner Hand bin? Erkenne ich noch, dass es reine Gnade oder auch pures Glück ist, auf dieser Seite der Welt geboren zu sein? Und dieses Wissen und diese Erkenntnis bringt eine große Verantwortung mit sich. Denn die Bibel ist wirklich weise. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Wir sind eingeladen zu spielen. Eingeladen zu spielen und spielerisch diese Welt zu gestalten und dabei den Regeln der einzigen Regel zu folgen, den Blick auf Gott nicht zu verlieren, seiner Weisheit zu trauen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst und Gott volles Vertrauen zu schenken. Spielst du mit? Amen.